Professionelle Einbrecher zerstören Glasscheiben schneller als dein Auto von 0 auf 100 beschleunigt. Wenn du sehen willst, wie das wahrscheinlich sicherste Glas der Welt selbst heftigen Einbrüchen standhält, dann schau gerne mal auf dem YouTube-Kanal von Silatech vorbei. Der ist verlinkt und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge von Podcar by Hamid.
Ich bin der Max, bin 37 Jahre alt und bin Lebenskünstler. Also so bezeichne ich
dich. Du bist auch immer so entspannt. Das regt mich voll auf.
Warum denn? Ja, du bist immer so hektisch. Funktioniert das? Nein. Ich finde das immer sehr, sehr schwierig, das halt irgendwie in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Aber ja, ich glaube, das trifft schon irgendwo ganz gut. Also ich genieße mein Leben sehr.
Okay.
Ja, okay. Und lasse mich vor allem auf das Leben ein. Also das heißt, das, was das Leben mir bietet, das nehme ich dankend an und mache halt das Beste draus.
Podcar bei Hami TaylorMade. Los geht's!
Herzlich willkommen, eine neue Folge Podcar bei Hamid. Es ist heute mega interessant. Es geht ja nicht immer nur um Reichweite und um große Instagram-Follower, die, weißt du, YouTube und so weiter. Es geht ja auch hier um interessante Menschen. Menschen, die viel über ihr Leben erzählen können, die extrem viel erlebt haben. Und heute habe ich einen ganz, ganz speziellen Gast, den hole ich ab. Er hat auch ein, zwei Bücher geschrieben. Nee, ein Buch. Ein Buch hat er geschrieben. Und zwar, lasst euch überraschen, Thematik wird heute sein, 4-Stunden-Woche. 4-Stunden-Woche. Ich bin jetzt falsch gefahren, muss jetzt wieder zurück. Bin wie immer ein bisschen zu spät. Meine Gäste wissen immer schon Bescheid, dass ich immer ein bisschen zu spät bin. Aber ich freue mich. Der wartet schon vorne an der Straße. Er ist immer so überpünktlich, der Junge. Und jetzt bin ich da. Es ist auch ziemlich kalt, 0 Grad. So, da bin ich. Ja, komm rein. Ist auch abgeschlossen.
Muss ich schon reinlassen.
Moin.
Moin.
Alles fit?
Ja, sicher.
Wie geht's dir? War es schon lange?
Nee, es geht.
Es geht.
Es geht.
Wie viel Uhr waren wir verabredet?
Oh, ich sag nicht, ey.
Sehr cool.
Ich bin
sehr
das ja gewohnt.
Also ich bin schon pünktlich. Bin ich schon.
Wann denn? Also wem? Bei wem?
So, herzlich willkommen bei meinem Podcast.
Ja.
Danke, dass du mitmachst.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
Du bist ja jetzt nicht so der Influencer.
Nee.
Instagram hast du wie viele Follower?
700, glaube ich.
Es ist wiederum geil, ne? Weil jeder kommt und sagt, eine Million, eine halbe Million,
ja, ja.
Viertelmillion, was weiß ich.
Ich muss aber auch sagen, das ist das Letzte, was ich überhaupt noch habe. Ich habe wirklich LinkedIn, ja. Xing, ja. Facebook, Twitter, ich habe alles irgendwann radikal gelöscht.
Okay.
Und habe auch bei Instagram mich entschieden, ich habe alles erfolgt,
ja.
Weil ich einfach gesagt habe, ich möchte diese Ablenkung nicht mehr haben.
Aber mir folgst du doch, oder?
Ich wollte dir nicht.
Nein!
Nein! Das kann ich jetzt live machen, aber.
Du wolltest mir nicht.
Ich folge gar keinem. Ich benutze das wirklich nur, als dass Leute sozusagen das nochmal irgendwo sehen können, wenn ich noch irgendwo angeschrieben, wenn mich jemand anschreiben möchte, dass es halt noch irgendwie eine Plattform gibt, weil ich auf keine Website habe, nichts.
Alter, damit triffst du mich jetzt richtig.
Ja.
So, viele Gäste kenne ich nicht. Kann man ja ganz offen sagen. Ne? Ja. Du hast ein Buch geschrieben, dazu kommen wir gleich, was ich ja mega interessant finde. So haben wir uns ja auch gefunden,
ja.
In dem Sinne. Wie findest du das Auto?
Unbeschreiblich.
Der Konstantin Buschmann vom Brabus hat wieder richtig gegönnt, sag ich mal. Der hat richtig gegönnt. Und hat ein richtig geiles Auto uns wieder zur Verfügung gestellt. Und zwar den D900 Rocket mit 900 PS.
Super
und das
Black.
Super Black, genau. Vielen Dank dafür. Das war's jetzt aber auch. Jetzt kommen wir zu meinem Gast. Erzähl mal ganz kurz, wer du bist, damit meine Gäste mal dich ein bisschen einstufen können. Also Schublade auf, Schublade rein. Ich sag nur Ferrari. Aber jetzt lass ich dich reden. Bist du nervös?
Nein. Du hast mich gestern Abend ein bisschen nervös gemacht.
Also wir waren gestern Abend noch mal essen und dann habe ich einfach gesagt, du, ich mach dich morgen fertig. Wir haben viel gedacht, ja. Aber du hast keinen Nachtisch gegessen. Wolltest schnell nach Hause.
Wollte schnell nach Hause. Kein Espresso, damit ich auch schlafen kann.
Geil. Ein Espresso. Gibt es hier irgendwo einen Kaffee, wo wir ein Espresso holen?
Ja, kriegen wir.
Ja? Komm.
Ja.
Erzähl kurz, wer du bist, dann machen wir zum nächsten Espresso-Laden.
Okay. Ja, ich bin der Max, bin 37 Jahre alt und bin Lebenskünstler. Also so bezeichne ich
mich. Du bist auch immer so entspannt. Das regt mich voll auf.
Warum denn? Ja, du bist immer so hektisch. Funktioniert das, funktioniert das, funktioniert das. Nein. Ja, ich finde das immer sehr, sehr schwierig, das halt irgendwie in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Aber ja, ich glaube, das trifft schon irgendwo ganz gut. Also ich genieße mein Leben sehr.
Okay.
Ja,
okay.
Und lasse mich vor allem auf das Leben ein. Also das heißt, das, was das Leben mir bietet, das nehme ich dankend an und mache halt das Beste draus.
Verstehe.
Ja.
Aber ich finde halt deine Geschichte mega krass und die würde ich gerne meinen Zuschauern oder unseren Zuschauern gerne näher bringen.
Gerne.
Du hast ja ziemlich schnell, also dein Vater verloren.
Ja.
Willst du es mal erklären, wie das genau war?
Ja, also das war sicherlich das einschneidendste Erlebnis in meinem Leben.
Ich
war damals, bin in einem sehr wohlhabenden Elternhaus groß geworden. Also mein Vater war Unternehmer und hat mehrere Firmen geleitet, auch selber aufgebaut. Alles aus dem Nichts, also alles self-made. Und die Wege meiner Eltern haben sich getrennt. Da war ich 11 Jahre alt, habe dann verschiedene Schulwechsel so hinter mir gehabt, viel umgezogen.
Was hast du für einen Schulabschluss?
Ich habe Abitur 3,3 Durchschnitt.
Sehr
gut. Ja, ich habe es damit für geschafft. Ich frage nicht wie, aber ich habe es geschafft.
Aber bleiben wir dabei.
Bleiben wir dabei, genau. Und dann ist mein Vater an Krebs erkrankt.
Oh,
da war ich 13 Jahre alt, beziehungsweise ja, kurz vor 14. Und habe dann mitgeteilt bekommen, so, das war's jetzt. Und da ist natürlich für mich erstmal eine Welt zusammengebrochen. Das war aber nicht alles, dass ich den Leidensweg meines Vaters so mitbegleiten durfte, bis ich 16 Jahre war, wo ich ihn dann quasi beerdigt habe.
Ach, 3 Jahre hat es genommen.
Genau, 3 Jahre war der Leidensweg. Also es war jetzt schon auch echt, war sehr, sehr intensive Zeit.
Mhm.
Und es war aber nicht nur, dass ich ihn verloren habe, sondern es war auch, das ist natürlich der ganz gravierende Teil war, es war aber auch so, dass wir alles verloren hatten. Also das heißt, mein Vater ist seinen Geschäften nicht mehr nachgekommen.
Mhm.
Überhaupt nicht mehr, hat auch sehr, sehr viel vernachlässigt, hat da gar nicht drüber gesprochen. Gut, ich war 14, 15 Jahre, ich habe mich dafür auch nicht interessiert.
Klar.
Aber ich habe dann tatsächlich direkt nach der Beerdigung mit dem Insolvenzverwalter gesprochen, wo einfach ganz klar war, ey, pass mal auf, Freunde, hier sind nur Schulden, wir reden Millionenhöhe Schulden und es gibt nichts.
Wahnsinn.
Also gar nichts.
So, und dann hast du Geschwister?
Ich habe 4 Schwestern,
okay.
Zwei leibliche, sage ich jetzt mal, aus erster Ehe und 2 Halbgeschwister, die ich aber als meine Vollgeschwister sehe.
Okay.
Und die sind deutlich älter als ich. Das sind 5 und 7 Jahre älter als ich. Das heißt, die standen schon deutlich mehr im Leben.
Ja, verstehe.
Die waren schon damals 21, 23 Jahre alt.
Ja.
Die waren schon im Studium beziehungsweise in der Ausbildung. Und ich war damals halt an dem Punkt, dass ich gedacht habe, boah, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass alles weg ist.
Wahnsinn.
Also alles war weg. Wir hatten wirklich Haus auf Sylt, wir hatten 5 Autos, wir hatten Pferde, alles. Und es wurde alles nach und nach hier abgeholt. Es war nach und nach alles weg.
Krass.
Ja. Ja.
Krass.
Und dann stand ich vor der Entscheidung damals und habe gesagt, okay, ich habe jetzt 2 Optionen.
Und deine Mutter, wie ist sie damit umgegangen?
Na, die hat natürlich geguckt, dass sie so gut wie möglich für uns Kinder irgendwo da sein kann. Aber sie ist eine geborene Optimistin, genau wie mein Vater, wo immer gesagt worden ist, pass auf, wir gucken nach vorne. Wir gucken nach vorne und wir packen es an, egal was ist, egal. So, die dunkelste Stunde ist immer die vom Sonnenaufgang.
Verstehe.
Mhm. Ja.
Das ist aber ein guter Satz.
Die
dunkelste Stunde ist kurz vorm Sonnenaufgang.
Ist die Stunde vorm Sonnenaufgang.
Ah, mega.
Ja.
Cool.
Und so war es dann auch. Also das war dann damals die Entscheidung mit 16 Jahren. Werde ich auch nie vergessen.
Mhm.
Ich war tatsächlich so an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, pass auf, du hast 2 Möglichkeiten. Entweder du bringst dich jetzt um und machst hier komplett zu. Oder du packst es an, nimmst dein Leben in die Hand und bist voll verantwortlich für alles, was du tust und gibst Gas.
Was ich ja mega interessant finde, dann hast du dein Leben richtig angegriffen. Du hast ja auch ein Buch geschrieben.
Ja.
Dazu kommen wir gleich. Aber ich muss sagen, ich habe einen riesen Respekt davor, wie gelassen, wie ruhig du bist immer. Auch wenn wir mal telefonieren, immer so ganz entspannt, ganz ruhig. Obwohl du so viel erlebt hast und unter anderem hast ja mit deinem Vollangriff auch eine riesen Reise gestartet, ne?
Absolut.
Und zwar?
Ja, das war so ein bisschen so die, ich nenne es mal die Lebensreise.
Also du, dein bei allem Respekt, bei allem Respekt, dein Vater ist verstorben.
Ja.
Ihr standet vor nichts.
Ja.
Du warst 16.
Ja.
Und dann?
Dann habe ich erstmal gesagt, okay, ich brauche Geld.
Okay.
Ich brauche Geld. Ich habe meinem Vater versprochen, ich mache keine illegalen Sachen.
Okay.
Ja, und ich mache Abitur, also 2 Sachen.
Okay.
So. Und habe ich mich beides dran gehalten, mehr oder weniger. Ja. Aber dann bin ich erstmal hergegangen und habe mir einen Job gesucht bei der Edeka zum Regale einräumen, mhm. bei einem portugiesischen Restaurant.
Kellnern
und abends putzen.
Okay.
Und in der Tankstelle samstags, sonntags, also drei Jobs insgesamt, bei einer Tankstelle habe ich Tankwart gemacht. Also ganz klassisch.
Okay.
Für so 5, 6, 7 Euro so die Stunde, je nachdem, ob das unter der Woche oder am Wochenende war. Aber einfach gehustelt, einfach Gas gegeben. Okay. Neben der Schule. Also okay. alle anderen sind irgendwie Party machen gegangen, Freitag, samstags, abends. Ich stand in der Frittenbude und habe gewischt und bin abends.
Steht das auch alles in deinem Buch?
Da steht auch alles in dem Buch. Ja. Das sind jetzt, ich gehe jetzt mal einigermaßen chronologisch durch. Und ja, der freut sich. Nee, der freut sich doch nicht so über das Auto. Ja. Den Grünen wieder.
Ja. Okay, nicht. Erzähl.
Und habe dann gemerkt, dass ich mit dieser Form des Geldverdienens überhaupt nicht weit komme.
Okay.
Weil das war so, ich habe dann immer mal so gegengerechnet, wie viele Stunden brauche ich denn, um das oder das mir aufzubauen oder
ja.
das oder das. Und ich war halt einfach angestellt.
Ja.
Und habe dann für mich damals schon so gemerkt.
Warst du erst 16 dann?
Ja, 16, 17, 18, also in dieser Abiturzeit.
Okay, okay.
Und habe für mich damals schon so gemerkt und habe so gesagt, so hey, ich möchte selbst bestimmt sein. Also das heißt, ich möchte selbstständig sein. Das war so meine Vision, mein Traum. Dadurch, dass mein Vater mir natürlich vorgelebt hat, aber auch mein Schwager, also meine Schwester hat damals und auch heute noch einen wunderbaren Mann, der mich so ein Stück weit mit unter seine Obhut genommen hat, der auch ja. selbstständig ist.
Ja.
Und wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist der Weg.
Was macht der?
Der macht IT.
IT, okay.
IT, genau. Der hat eine große Mischung aus Werbe- und IT-Agentur. Also aha. 60, 70 Mitarbeiter.
Aha.
Das ist komplett solides Business seit 20 Jahren. Und habe dann das allerletzte Mal angestellt gearbeitet. Und zwar hier. Bei Brabus.
Bei Brabus.
Genau.
Okay.
Ich habe ein Schülerpraktikum gemacht
yeah.
bei Brabus.
Ja. Yeah.
Habe dort Konstantin kennengelernt.
Okay.
Und habe
also den Brabus Junior.
Den Junior, genau.
Buschmann Junior.
Und habe von Bodo Buschmann, dem ursprünglichen Filmgründer, damals die Chance bekommen, zu damals einem unglaublichen Gehalt von 1250 Euro netto pro Monat mein Praktikum machen zu dürfen, weil er meine Geschichte sehr berührend fand.
Okay.
Und ich ihm gesagt habe, was meine Vision ist, dass ich nach dieser Zeit meine Koffer packe, ein One-Way-Ticket nach China buche
ja.
und nach China gehe. Ich bin rübergeflogen und habe...
Nachdem du bei Brabus jetzt... Was hast du bei Brabus genau gemacht?
Ich habe alles gemacht. Also ich habe wirklich von in der Buchhaltung mitgeholfen, in der Werbung, Waschen, Botengänge, Überfahrten, alles, was du dir vorstellen kannst. Ich habe
okay.
gesagt, ich wollte nur lernen.
Okay.
Ich bin nur da, um zu lernen, weil ich
okay.
war damals sehr demütig auch,
aha.
dass ich gesagt habe, dass der Bodo mir die Chance gegeben hat und ich wollte einfach nur lernen. Mhm. Habe aber auch in dieser Zeit für mich entdeckt, ich möchte nicht angestellt sein. Ich möchte das nicht. Ich möchte selber sowas haben.
Okay. okay.
Nicht jetzt Brabus, aber ich möchte
verstehe.
Selber
verstehe. Ein Unternehmen haben.
Genau. Und okay. habe dann auch die Entscheidung gegen eine Ausbildung zum Beispiel oder gegen ein Studium erstmal getroffen mhm. und bin dann ausgewandert.
Ja.
Ich bin dann nach China ausgewandert.
ja. ja. Erzähl mal bitte einmal, du hast ja ein One-Way-Ticket
nur gekauft. Ja, One-Way-Ticket nur
gekauft. Wohin?
Nach Shanghai.
Nach Shanghai. Ein genau. One-Way-Ticket nach Shanghai.
Keine Wohnung gehabt. Keine, gar nichts. Also ich habe wirklich nur einen Koffer mit meinen letzten Hab und Gut gehabt. Und dieser Koffer ist von British Airways verloren gegangen. Und ich stande am Gate in Shanghai mit einem Eastpak.
Nein.
Und ganz viel Mut in der Tasche. Habe ich mir immer so gesagt, symbolisch.
Nein.
Dass ich gesagt habe, okay, das kann mir keiner nehmen jetzt hier.
Ja.
Und die haben sich auch großartig entschuldigt. Man muss sich vorstellen, damals, das ist ja auch schon Ewigkeiten her.
Wie lange ist das her? Das ist gar ja, nicht so 19, viel.
19, 18 Jahre.
Sag mal ein Jahr.
2005.
Ja, das ist gar nicht so lange her.
Ja, aber da gab es halt kein mobiles Internet, es gab kein WhatsApp.
Ja, klar, 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 klar.
Eben halt
klar,
irgendwo nicht.
Klar.
Aber klar.
Und dann warst du in Shanghai, ohne Koffer.
Ohne Koffer, ja. Bin ohne Koffer da angekommen.
Mit wie viel Bargeld?
So 3.500 Euro hatte ich damals gespart. Es war halt Unsumme Geld für mich damals. Es war so viel Geld.
Ja.
Auch einfach.
Ja.
Ne? So, es ja. war für mich einfach total toll. Und habe dann dort mir eine Sprachschule gesucht,
okay.
weil ich musste Chinesisch lernen. Ich habe ganz schnell gemerkt, ich komme mit Englisch nicht weit.
Kannst du gut Englisch?
Sehr gut, ja. ja.
Kannst du inzwischen gut Chinesisch?
Ich kann es so, dass ich kann es nicht mehr übers Ohr hauen, sag mal so. Ich habe tatsächlich viel verloren, weil ich es halt nicht im Daily, also im täglichen Leben so spreche. Aber ich habe es schon sehr gut gelernt.
Ja. Okay, und dann Sprachschule?
Sprachschule, und ich wollte unbedingt, ich habe mir dann eine Bude gesucht für 200 Euro im Monat, also so ein schönes Apartment, geiles Ding.
Also geht's so geil. Aber 200 Euro im Monat.
Ja, ja. Das hat es damals gekostet. War für mich auch damals super, super viel Geld. Ne?
Ja.
Und für Shanghaier Verhältnisse war das schon was Gehobenes. Also das echt? Wasser hat dann auch richtig funktioniert und alles. Also,
ach so.
Ja, das war so. Shanghai war damals so ein Umbruch. Ne? Und Shanghai ging so zu dem New York Asiens, sag ich jetzt mal.
Ach so, okay.
Heute geworden ist,
okay.
Das halt so ein Stück weit gedauert.
Okay.
Ja, und da habe ich mich dann mit meiner ersten Idee selbstständig gemacht und habe maßgeschneiderte Hemden, Anzüge, Hochzeitskleider, Mode exportiert nach Deutschland.
Ja.
Gemeinsam mit jemandem, den ich kennengelernt habe, auf einem Parkplatz von einer Uni, wo ich total gerne hin, also war so eine Elite-Uni, wo ich nie hätte hingehen können, weil es viel zu teuer war.
Ja.
Ich habe mich damals trotzdem da beworben, um einfach mal so dieses Feeling zu haben, wie es ist. So
als Student oder als?
Als Student habe ich mich dort beworben.
Ja. Okay.
Also bin aber nicht genommen worden auch.
Hab ich nicht genommen?
Nein.
Okay.
Das war
okay.
Klar, weil ich auch einfach diese damals schon 5.000 Euro pro Semester, wo hätte ich die hernehmen sollen?
Das
war für mich total absurd.
Verstehe.
Und war aber auch dann alles richtig und gut. Ja, und damit habe ich dann auch tatsächlich meine erste Bauchlandung hingelegt.
Ja. Das heißt, du hast in China Aufträge gesammelt aus Deutschland?
Aus Deutschland, genau.
Maßgeschneiderte Hemden?
Genau, ich hatte hier eine Salesforce aufgebaut.
Aha.
Über Leute, die sozusagen akquiriert haben, vermessen haben. Wir haben auch richtige Stylebooks gehabt und so weiter, wo du diese Styles aussuchen konntest, Stoffe aussuchen konntest und so weiter und so fort.
Warum ist es gescheitert? Das ist doch eigentlich gar nicht mehr schlecht.
Ja, weil wir sind in den Einzelhandel gegangen. Wir haben den Fehler gemacht, oder ich war halt super, super jung, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe erstmal das ganze Thema Steuern, Zoll und so weiter nicht wirklich beachtet.
Ach so, okay.
10 Jahre sind ja rum, also kann man jetzt so offen sagen. Und habe halt einfach nur ausprobiert. Ich habe mich einfach ausprobiert.
Ja,
ich war dann so in dieser Sturm- und Drang-Phase. Ich habe gedacht, mir gehört die Welt. Ich kriege das alles irgendwie hin. Noch einen Vertriebler eingestellt. Die waren alle auf Provisionsbasis. Das heißt, wir hatten keine Fixung. Mhm. Und bin dann aber hergegangen und habe gesagt, komm, wir gehen in Geschäfte. Das heißt, das Geschäft kann sein Sortiment erweitern mit Maßkonfektionen.
Yeah.
Es hat keine Lagerware.
Yeah.
Und es kann einfach on-demand, also ein Kunde.
Wie lange hat das dann gedauert?
So zweieinhalb Jahre. Von,
nein, ich meine, wenn ich ein Hemd bei dem Einzelhändler bestelle.
Ach so, wenn du bestellt hast, hat das zwischen 4 und 6 Wochen gedauert bis zur Auslieferung.
Für ein Hemd?
Ein Hemd oder ein Anzug oder Schuhe oder, ja.
Ach so, okay.
Aber wir waren damals auch mit so 350 Euro, 400 Euro für einen Maßanzug, waren wir damals auch schon sehr günstig. Also
okay.
Wir waren schon günstig und gut, auch von der Qualität.
Da hat die Masse nicht gereicht.
Doch, es hat alles gut gereicht, aber wir sind dann eben in diesen Einzelhandel gegangen. Und wo wir in den Einzelhandel gegangen sind, sind ganz viele Reklamationen und Probleme aufgetaucht, die wir sonst vorher durch die Salesforce abgefedert haben.
Ach
und
so.
Das hat uns quasi das Genick gebrochen. Und dann haben wir gesagt, okay, on to the next one. Mund abputzen, Krone richten, sagt man so schön.
Ja, genau.
Und weiter geht's. Ja.
Wahnsinn, ja. Okay, aber du hast halt, was ist danach passiert? Dann warst du in Shanghai und du warst pleite.
Quasi, ich war wieder bei Null. Also ich war wieder bei Null gewesen, bin nach Deutschland.
Wie alt warst du dann da jetzt?
22, 23.
Ja, okay.
Genau.
Okay.
Bin dann nach Köln und war hier und ich habe niemanden gekannt. Also das heißt, ich kam hier in eine neue große Stadt, ich kannte keinen oder so gut wie keinen und habe mir gesagt, okay, ich brauche ein Netzwerk.
Ja.
Dann bin ich, weiß nicht, ob du das noch kennst, vielleicht ältere Zuschauer oder Zuhörer kennen das auch noch, Xing.
Ja.
War damals so eine Business OpenVC-Plattform,
genau.
Die wo es Veranstaltungen von gab. Also so Xing-Events hieß das Ganze.
Ach so, okay.
Und die haben 5 Euro gekostet oder 10, je nachdem.
Ja.
Und dann bin ich auf diese Events, habe gedacht, boah geil, ich kann jetzt hier Leute kennenlernen und habe dort bei diesen Events aber nur Vertriebler und Leute, die irgendwas verkaufen wollten, kennengelernt. Aber ich wollte ja selber Gründer kennenlernen und Entscheider.
Ja, verstehe.
Und halt nicht die Leute, die mir nur irgendwas verkaufen wollen. Halt,
verstehe,
ne?
Verstehe.
Und dann bin ich zu dem Typen, das war ein ganz Bekannter damals, der diese Veranstaltung für Xing gemacht hat und habe gesagt, ich so, hey, du, ey, ihr habt gar keine Entscheider hier. Ihr müsst hier mal Leute haben, die entscheiden können. Das ist doch total nervig, wenn Leute mir nur Versicherungen verkaufen wollen. Ja, in aller Ehre, aber das bockt doch gar nicht. Und dann sagte der zu mir, ja, weißt du was, Junge? Mach doch deine eigene Veranstaltung. Und damit hat er mich so getriggert, dann habe ich gesagt, okay, ich mache eine eigene.
So.
Hab mir einen Partner gesucht, der Philipp Mühlbauer.
Ja. Aber ich möchte, bevor du weitermachst, möchte ich erstmal zurück nach China, weil du hast ja eine Sache gemacht, die nicht so ganz legal war. Wobei du ja deinem Vater versprochen hast, du machst nur legale Sachen.
Sprichst du jetzt auf die Visum-Thematik an?
Nein, die kannte ich nicht.
Okay. Ich bin mal fast in China ins Gefängnis gekommen, weil ich ein falsches Visum von mir aktiviert worden ist. Okay, aber das erzählt
Achso, okay.
Steht auch im Buch.
Achso, okay, alles klar. Aber du hast dich als Englischlehrer ausgegeben.
Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe mich als Englischlehrer ausgegeben.
Erzähl
ja.
mal.
Ja, ich habe damals, ihr kennt ja alle den Film Catch Me If You Can.
Ja, genau.
Und
genau.
Ich war einfach broke. Ich hatte kein Geld, ich musste irgendwie an Geld kommen. Dann habe ich mich beworben in so einem Restaurant und die haben mir 80 Cent die Stunde angeboten. 80 Cent. Ich habe gedacht, ich kann mich doch jetzt nicht nochmal downgraden. Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht von 7 Euro die Stunde auf 80 Cent, das geht nicht.
Ja.
So, und dann habe ich mitbekommen, dass an der Uni, wo ich Chinesisch gelernt habe, dass Englischlehrer gesucht wurden.
Okay.
Für 10 Euro die Stunde.
Oh.
Ja.
Ja, ist schon mal gut, ja.
Und dann habe ich zusammen mit einem Kumpel von mir, haben wir halt gesagt, okay, ich gebe mich halt als Englischlehrer aus und mache halt nur die Beginnerklassen, wo keiner richtig nachvollziehen kann, dass ich überhaupt kein Native bin. Ja, und
wie lange hast du das gemacht?
Ich habe das die ganze Zeit gemacht, bis ich China verlassen habe. Ich habe es komplett durchgezogen. Komplett Catch Me If You Can.
Also warst du Englischlehrer und hast die Schüler benotet?
Ich habe die benotet.
Hast du Elternsprechtage geführt?
Nein, keine Elternsprechtage. Das waren alles erwachsene Leute,
okay,
die das gemacht haben. Also keine, nee, das waren alles, ich sag jetzt mal mindestens, ich würde mal so grob sagen, 20 Jahre.
Hast du dich in der Rolle wohlgefühlt?
Da schlüpfst du so rein, ne? Als Englischlehrer, so mit meinem schlechten Abituranzug damals oder dann hinterher mit dem Masteranzug und dann dem Käffchen in der Hand und sagst Good Morning.
Aber da muss ja, ein Lehrer zu sein, ist ja ein Studium unheimlich, muss ja.
Nein, man muss dazu sagen, fairerweise, das waren so Talking Classes, die ich geleitet habe und so Beginner Classes, ja? Also das heißt, das war relativ simpel und das war auch alles vorbereitet für mich. Also das heißt, ich musste jetzt auch nicht den Unterricht richtig vorbereiten, sondern konnte wirklich anhand der Unterlagen nicht so durchhangeln, sagen wir mal.
Und wollten sie nichts von dir?
Gar nichts. Geradeaus.
Keine Bewerbungsunterlagen?
Nein, gar nichts. Das läuft da halt ein bisschen anders, weißt du?
Ist sehr krass.
Ich habe auch bis heute nie meine Anmeldung gesehen bei der Firma, die das geleitet hat und habe auch nie irgendwie eine offizielle Abrechnung bekommen. Also
du bist ein Europäer, hast dich da hingesetzt, genau. Dann kommen die Chinesen und sagen, der kann es. Krass.
Ja,
okay, und dann hast du dich entschlossen, zurückzukommen.
Genau.
Was war so in China das Gefährlichste, was hier passiert ist?
Das Gefährlichste war tatsächlich...
Wo du echt gesagt hast, Alter, das war jetzt echt eng.
Also echt eng war es. Ich habe ein Praktikum gemacht in einer Firma, die über einen Kontakt, wo das gelaufen ist, wo ich nochmal reinschnuppern wollte in so ein chinesisches Unternehmen, um einfach zu lernen. Das ist ein ganz großer Baustein in meinem Leben, ist einfach zu lernen. Ich lerne jetzt gerade auch.
Okay.
Ja, also immer.
Okay.
So, und das versuche ich mir auch immer so bewusst zu machen. Das ist eine Riesenschule, die Schule des Lebens, sage ich immer. Und ich möchte einfach lernen.
Okay.
Und das habe ich dann gemacht. Und dann ging es darum, ich war genau ein halbes Jahr dort. Und ich wusste, ich hatte ein Visum für ein halbes Jahr beantragt damals.
Ja. Yeah.
Ein sogenanntes so Work and Whatever Visum. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt.
Ja. Yeah.
Und da bin ich zu der Sachbearbeiterin in der Firma gegangen und sagte, hey, ich würde gerne mein Visum verlängern. Können Sie mir sagen, wo das geht? Dann sagte, ja, kein Problem. Zeigen Sie mir mal Ihren Reisepass. Guckt rein. Und dann wurde die so noch bleicher, als sie ohnehin schon war.
Oh.
Und sagte so, Mr. Max, we got a problem. Hab ich gedacht, okay. So auf Chinesisch gefragt, große Probleme oder kleine?
Ja.
Dachte ich so, nee, schon groß. Dann habe ich halt echt, dann ging mir das Herz natürlich in die Hose. Und dann sagte sie, beim Reinkommen, wo du das Land betreten hast, haben sie dein Touristenvisum abgestempelt, aber nicht dein Businessvisum. Das heißt, du bist 147 Tage schon ohne Visum. Und pro Visumsverstoßtag gibt es irgendwie 5000 Yuan, bis zu 5000 Yuan Strafe, also 500 Euro, oder einen Tag Gefängnis wahlweise. Und da hatte ich dann Angst. Also da war wirklich so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich hier voll ins Vertrauen gehen. Und vor allen Dingen, es gibt niemanden, und das war so für mich ein ganz, ganz wichtiges Learning, in solchen Situationen musst du dich selber stellen. Es gibt keine, weißt du, so für mich war so dieser Spruch, Daddy's not gonna help you.
Okay.
Also so symbolisch bei mir tatsächlich.
Ja,
so.
Genau,
es gibt keinen, kann keinen anrufen und sagen, hey, hilfst du mir mal aus der Patsche, das gab's nicht. So, und dann halt selber mich den Behörden zu stellen und selber mit denen zu sprechen, steht alles in meinem Buch komplett detailliert, wie es gelaufen ist. Wie du siehst, ich bin hier, es hat alles funktioniert. Und es
hast du mit denen verhandelt?
Ich habe mit denen verhandelt, ja, komplett mit Cash, mit allem. Ja.
Ach so, okay.
Ja,
Okay. Krass.
Aber es war wirklich so, dass ich gedacht habe, also das war auch so in meiner Erinnerung eine der wenigen Nächte, wo ich kein Auge zugemacht habe. Und habe einfach nur, bin da in, habe, wie ich gesagt, komm, ich habe Vertrauen in dieses Leben. Und wenn das meine Erfahrung sein soll, dass ich in China im Knast komme, dann ist das so. Auch das geht durch. Ich kann ja das Land nicht verlassen. Was soll ich machen? Soll ich über Nordkorea abhauen nach Südkorea? Oder was soll ich machen?
Hättest du es auf Kauf genommen?
Ich habe mich der Sache einfach gestellt. Ich habe gesagt, mit allen Konsequenzen, ich habe Scheiße gebaut. Ich bin verantwortlich. Ich bin über 18. Es gibt keinen, der für mich die Verantwortung übernehmen kann.
Ja, okay.
Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe nicht auf diese Seite hingewiesen. Und der Typ, der damals abgestempelt hat, hat nur die erste Seite. Und ich war da guter Dinge, wo ich gedacht habe, ich habe ja eigentlich ein Visum.
Ja, okay.
Aber da haben die trotzdem. Also es war, lest das mal nach. Ist,
kein Spaß.
Kein Spaß.
In wie viele Ländern bist du bisher gereist? Weißt du das so?
Um so die 65, glaube ich.
Ja. 65 Länder.
Ja. Ja.
Und du stehst ja dann mehr so auf Survival. Das heißt, du fliegst hin, wie jetzt auch einfach nach China.
Die nächste Woche nach Jordanien.
Ja.
Einfach, also nicht one way, aber einfach Flug rüber.
Ja.
Und dann vor Ort treiben lassen. Mit Menschen sprechen und fragen, hey, was würdest du mir denn empfehlen als Local? Wo würdest du hingehen?
Machst du es alleine?
Jetzt fahre ich zusammen mit Familie.
Aber mit deiner Familie fliegst du auch ohne Plan hin?
Immer ohne Plan.
Alter, das ist ja, weil gerade wenn Kinder...
Ich hab ja keinen Kalender.
Da kommen wir gleich zu. Da kommen wir, wenn wir in der Espresso, weil das ist ja das Ding, dein quasi 4-Stunden-Woche. Quasi. Wie du darauf gekommen bist, erzählst, würde ich gerne auch gleich wissen, wie man auf 4-Stunden-Woche kommt. Ist Café jetzt weit oder?
Nee, ist sofort da.
Was ist das für ein Café? Nee. Wir sind ja schon fast in Brasilien.
Ja, wir wollen zwar brasilianischen Kaffee. Nein, das ist aber wirklich der beste. Für mich ist das der beste.
Okay.
Meinem Empfinden.
Wo lang?
Geradeaus noch. Geradeaus. Da hinten, wo du den LKW
bist. Ah, da war ich schon mal.
Ist rechts Ladezone.
Ja.
Da gucken wir, ob wir mit dem LKW da parken können hier.
Ich bleibe im Auto, hol schnell zwei to go.
Ja.
Dann können wir erstmal beim Fahren. Ja, aber das ist schon krass. Das ist, dir geht's ja auch nicht schlecht. Du hast dein Leben gut aufgebaut.
Ja.
Fährst du ein Ferrari?
Ja.
Also Ferrari kannst du jetzt nicht fahren, wenn du sagst, ja, ich bin 4 Stunden die Woche und gehe, habe einen Aushilfsjob. Das geht nicht. Ja,
das ist schon richtig. Aber genau. Es ist halt, bei dem Ferrari sage ich immer, das ist halt für mich ein totales Hobby, auch ein Lebenstraum lange Zeit gewesen.
Ja.
Und mir macht das einfach Spaß. Ich habe da Freude dran, aber ich mache meine Freude nicht von diesem Fahrzeug abhängig. Kannst du immer wieder sagen, wenn du mir das wegnimmst, bin ich trotzdem glücklich. Also okay. Das heißt, es ist für mich nicht der Inbegriff von, schau mal, ob du da hinter parkst, wo der gerade hier steht, so da rein.
Ist er hier?
Da so rein, kommst du da rein?
Vorsicht, ja.
Weil dann springe ich eben schnell raus.
Boah, komme ich hier rein?
Boah, oder?
Meinst du?
Ja, aber der hat jetzt gerade unten...
Der hat
auch raus. Aber hier, also ich packe eigentlich dann hier hinter, also hier so rein.
Ja, aber der muss erstmal raus. Du kannst ja schon mal los.
Ich lauf schon mal los.
Ich nehme
Espresso. Ja, aber ist noch ein
Achso, warte.
Was möchtest du haben?
Ein Espresso.
Espresso, Doppio?
Nein, einfach. Da ist er wieder. Nabend. Und?
Okay. Bitteschön.
Haben Sie keine kleinen Dings?
Keine Cups?
Keine kleinen.
Das weiß ich nicht. Ich kann zurückgehen und fragen.
So, cheers.
Cheers.
Alles fit?
Ja.
Sehr gut. So, cool. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Jetzt muss man hier noch rauskommen.
Jo.
So, jetzt.
Ja.
Jetzt geht's weiter.
Jawohl.
Okay, und dann war's wieder zurück.
Genau, dann war ich wieder zurück und dann habe ich diese Thematik gehabt mit dem Netzwerk.
Ja.
Und habe dann das Gründerprogramm gegründet. Also ich habe quasi gesagt, ich mache meine eigene Netzwerkveranstaltung.
Ja.
Ich habe schon immer, oder das heißt schon immer, aber bestimmt jetzt seit 20 Jahren, eine große Passion für Poker.
Okay.
Also spiele gerne und spiele leidenschaftlich Poker. Mhm. Und habe dann gesagt, ich verbinde das Ganze. Und zwar mache ich eine Netzwerkveranstaltungsreihe für Unternehmensgründer und nur Gründer und spannende Persönlichkeiten.
Okay.
Und habe damals mit meinem Geschäftspartner für das erste Event wirklich 2-3 Tage nur alle Gründer aus Deutschland angeschrieben und gesagt, hey, habt ihr Bock zu meiner Veranstaltung zu kommen? Weil meine Intention war, ich möchte Menschen kennenlernen, mein Netzwerk erweitern quasi und dafür Geld bekommen.
Okay.
So, das auch noch mir bezahlen lassen.
Okay.
Das war so meine Wunschvorstellung.
Ja, okay.
Und das hat super gut geklappt. Wir haben das vor 1,5 Jahren haben wir das verkauft. Wir haben 12 Jahre lang sehr, sehr erfolgreich in zig Städten Deutschlands in, ja, ich sag mal, enger Taktung.
Was habt ihr verkauft? Genau.
Wir haben das Unternehmen verkauft.
Okay.
Okay. Das Unternehmen
verkauft. Und das Unternehmen habt ihr, also ihr habt euer Netzwerk verkauft?
Nein. Wir haben das Unternehmen verkauft. Also das Unternehmen bedeutet, wir haben die Pokertische verkauft, also erstmal das ganze Inventar.
Aber ich komme da jetzt nicht hinterher. Was habt ihr genau? Ihr habt die Geschäftsgründer und die CEOs eingeladen zum Pokern.
Zum Pokern um Sachpreise. Also es gab quasi, du konntest 60 Euro bezahlen und dafür hattest du einen wunderschönen Abend, habe ich immer gesagt, für 60 Euro. Das heißt, wir haben garantiert, dass nur Gründer und spannende Persönlichkeiten bei uns sind. Wir hatten, ich sage jetzt mal, von auch Musiker waren dabei, Sammy Deluxe war Gast bei uns, Massiv, der Rapper, war dabei. Wir hatten Schauspieler mit dabei. Wir hatten aber auch Unternehmensgründer von damals, StudiVZ, über Sechs Wunderkinder, über Amiando, also ganz viele große Unternehmer, die dann halt zu uns gekommen sind.
Okay.
Die haben sich an den Pokertischen kennengelernt. Das war quasi die Grundidee. Weil am Pokertisch, ne, du sitzt da ja eine ganze Weile und lernst sie nicht kennen. Weil in Deutschland ist es anders als in den USA. Die Deutschen gehen am liebsten zu den Menschen, die sie schon kennen.
Verstehe.
Bei so einer Veranstaltung.
Okay.
So,
okay.
Und die Amis sind ja so, hey, wer bist du denn, was machst du?
Ja, genau. Ja?
Und
genau.
Das war so ein bisschen so der Hintergedanke dazu. Kann man sich auf YouTube auch mal anschauen, einfach Gründerpokern eingeben, dann sieht man die Videos von den Veranstaltungen ganz gut.
Und gibt's die Firma?
Das gibt's noch. Ja, die haben wir ja verkauft. Die wird nichts weiter betrieben.
Verstehe.
Aber dadurch, dass ich mich, ich sag jetzt mal, operativ schon vor vielen Jahren dazu entschieden habe, immer weniger zu machen und wir einfach gesagt haben, es ist Zeit für was Neues. Für mich hat alles seine Zeit. Alles kommt und geht. Alles ist so in einem im Fluss des Lebens. Ja, wie so eine Wellenbewegung stelle ich mir immer auch alles vor.
Ja.
Und dann hat das auch wieder seinen Raum zu gehen.
Okay.
Ja. Und das habe ich dann ganz zu Beginn in Köln mit aufgebaut und das aber auch parallel über die, ja, ich sag jetzt mal 12, 13 Jahre als mein Netzwerkgenerator und natürlich auch ein kleiner Geldgenerator betrieben. Ja.
Okay. Und kannst du sagen, dass du seitdem du das verkauft hast, jetzt ein bisschen ruhiger leben kannst? Also
nein, ich habe vorher schon ruhig gelebt.
Also nicht mehr arbeiten muss, sondern arbeiten kann?
Das war auch schon alles vorher. Das hat damit jetzt gar nichts zu tun.
Gar nichts?
Nein.
Aber wie hast du denn den ersten Sprung gemacht zum Erfolg?
Naja, ich finde immer, Erfolg ist ja das, was folgt, wenn du deiner Bestimmung folgst. Also wenn du das machst, was dir Spaß macht, bist du immer erfolgreich sein. Warum bist du so erfolgreich? Weil dir das Spaß macht.
Absolut,
aus
klar.
Aus keinem anderen Grund.
Klar.
Weil du spielst das nicht. Du bist Auto.
Ja, verstehe.
Für mich.
Verstehe.
Wir kennen uns nicht sonderlich gut, aber schon ein bisschen gut. Ja?
Verstehe.
Und das bringt Erfolg mit sich.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch bei vielen jungen Leuten. Junge Leute haben, so wie ich damals auch, in erster Linie Geld im Kopf. Aber Geld ist eine Energie, die nachfließt, nachdem du Dinge machst, die dir Spaß machen.
Verstehe.
Weil wenn du gut bist, wirst du ja auch immer gut bezahlt, egal was du machst.
Stimmt.
So.
Stimmt.
Und das ist jetzt nochmal so vorwegzunehmen.
Okay.
Aber um deine Eingangsfrage zu beantworten, ich habe das erste Mal gutes Geld verdient, tatsächlich mit Pokern und mit Pius Heinz. Pius Heinz war der erste deutsche Poker-Weltmeister.
Okay.
2011 hat er 8,7 Millionen US-Dollar gewonnen und ich habe sein Management gemacht.
Okay.
Du kannst, wenn wir entspannt fahren wollen, hier links fahren.
Ich fahre einfach. Alles entspannt.
Genau, also habe ein Jahr, also das Jahr 2012, habe ich ihn komplett begleitet und sein Management gemacht, also alles organisiert von Auftritte bei Stefan Raab, Jahresrückblick bei Günther Jauch, auf den Bahamas mit Boris Becker, Pokerstars-Verträge, also all diese ganzen Sachen.
Mhm.
Weil zu dem Zeitpunkt hatte ich die Firma Gründerpokern schon und Pius hat damals, ich bin ihm empfohlen worden als jemand, der recht geschäftlich umtriebig ist und also da ist sozusagen das auch das erste Mal mit Geld für mich entstanden.
Okay.
Okay. Genau.
Und jetzt hast du eine Taktik und sagst, du arbeitest 4 Stunden in der Woche.
Nein. Also, das ist halt natürlich. Das ist mein Slogan. Und das ist auch das, wofür ich selber stehe.
Ja.
Ich sage aber mal lieber das Wort Effizienz. Ich mag Ineffizienz, also Ineffizienz mag ich überhaupt nicht gerne.
Okay.
Ich bin der Auffassung, und ich glaube, das kann jeder Zuschauer oder Zuhörer mal von sich selber sagen, wenn man jetzt einen normalen Job nachgeht, wie viel Leerzeit dazwischen ist. Also sagen wir mal, du arbeitest 8 Stunden am Tag, wie viel davon ist wirklich effizient? Wir reden jetzt nicht von Fließarbeit, also Band am Daimler, nehmen wir jetzt mal raus, sondern wirklich dieser normale Bürojob.
Ja.
So, wie viel geht davon Zeit drauf für Daddeln, für irgendwas? I don't know.
Ja.
Ja, und für mich war damals so der Punkt, dass ich gesagt habe, ich habe diese 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss gelesen.
Okay.
Hat mich so begeistert.
Okay.
Und ich habe gesagt, ich möchte gerne ein Business haben, was, also ein Business haben, wofür ich 4 Stunden die Woche arbeiten darf,
yeah,
wovon ich leben kann. Das war meine Vision.
Okay.
Diese Vision ist aber auch schon 13 Jahre alt.
Ja, dann sag mal jetzt, wie geht das?
Also, was machst du? Ich mache das so.
Muss er vorher soll einen Schluck nehmen. Muss er vorher erst einen Schluck abnehmen. Okay, erzähl.
Ich habe jemanden kennengelernt in Shanghai,
ja,
der mir seine Idee oder beziehungsweise sein Geschäftsmodell erzählt hat. Und zwar, dass er Mietgarantien verkauft an Eigentümer, die nicht in der Stadt wohnen, wo sie eine Eigentumswohnung haben.
Ach so.
Bedeutet, was wir machen ist, Hamid wohnt in Hamburg oder München, hat aber eine Wohnung in Köln, kommt zu meiner Firma und sagt, pass mal auf, lieber Max, ich möchte gerne, ich habe 10 Jahre Finanzierung jetzt bei der Sparkasse gemacht und ich möchte gerne von dir 10 Jahre garantiert bekommen, dass ich die Miete bekomme. Dafür bin ich bereit, dir einen kleinen Abschlag zu geben,
ja,
vom Kuchen, aber ich habe keinen Stress. Es gibt keinen Leerstand, ich habe keinen Stress mit Mietern und was auch immer dazu noch gehört.
Ja.
Also das heißt, wir machen quasi Hausverwaltung plus, dass wir eine Art Versicherungsdienstleistung anbieten,
okay,
weil wir das Geld zahlen. Und wir gehen her, statten die Wohnung noch immer besonders aus. Also
ja.
Das heißt, wir möblieren die Wohnung,
ja,
wir pimpen die sozusagen auf,
ja,
und vermieten die dann weiter.
Okay.
An junge Berufstätige, Experts und so weiter und so,
yeah,
fort.
Yeah.
Und das habe ich zusammen aufgebaut mit einer Geschäftspartnerin und immer sukzessive. Ich sage mal, es war mein Treppenbusiness. Quasi mit jedem Mandat, was wir dazu bekommen haben, gab es einen kleinen Schnaps mehr Geld.
Okay.
Und meine Vision war damals aber immer, ich habe für mich immer im Kopf gesagt, ich möchte gerne 5.000 Euro im Monat,
yeah,
passiv haben, ein, yeah, Firmenwagen, Handy und also ein bisschen Bewirtungsbelege und Hotelübernachtung.
Yeah.
Und an diesem Punkt war ich ungefähr 2017, 18, also 8 Jahre nach Gründung.
Okay.
Bis dahin habe ich aber eine, ich sag jetzt mal, 80-Stunden-Woche gehabt.
Okay, verstehe.
Ich habe jeden Tag gearbeitet.
Verstehe.
Ich habe jeden Tag gehustelt und Gas gegeben.
Verstehe.
Ich habe Gründerprogramm organisiert.
Ja. Yeah.
Ich habe Plug and Study, hieß die Firma damals, die,
yeah,
wurde dann hinterher umbenannt, mit aufgebaut. Und ich bin 2014 dann auch noch mit damals mit Elvia und Marco, also mit meinen damaligen Geschäftspartnern, habe ich noch Sucket gegründet, ein Eis mit Alkohol. Ja, also das heißt noch eine neue Firma. Wir waren bei die Höhe der Löwen, sind auch da total durch die Decke gegangen mit,
okay,
dem Produkt.
Okay.
Also das heißt, ich hatte so symbolisch so viele Bälle in der Luft,
ja,
dass ich,
ja,
überhaupt keine Zeit mehr für eigentlich für irgendwas hatte. Also komplett,
ja,
konträr zu meinem jetzigen Leben.
Ja.
Und dann war ich 2017 an einem Punkt, ich war auf Sylt, war am Strand,
ja,
und habe dann gedacht, ey Max, wofür machst du das eigentlich alles hier?
Okay.
Wofür? Für die nächste Rolli?
Yeah.
Für das nächste Auto?
Rolli meinst du Rolex.
Ja, ich hatte keine. Nein.
Ja, okay. Ja,
aber
okay, ja,
wofür,
ja,
wofür machst du das?
Ja, okay.
So,
okay.
Wem will ich was beweisen? Will ich meinem Vater was beweisen? Will ich meinen Freunden was beweisen? Mir hat dann auch so ein Stück weit ja, so der Antrieb gefehlt und gemerkt, so, ey, das ist mir alles too much. Ich bin,
yeah,
wie in so einem Monsterhamsterrad, was sich mit einer überdimensionalen Geschwindigkeit bewegt und habe von heute auf morgen gesagt, ich bin raus.
Okay.
Ich habe mit meinen Gesellschaftern gesprochen, ich habe also mit allen von allen Firmen und nicht falsch verstanden. Viele denken, dann hast du dann Burnout gehabt. Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Sondern ich bin mir selbst bewusst geworden, was ich will und was ich nicht will.
Okay.
Weil ich war zu dem Zeitpunkt mit der Firma, mit meiner Geschäftspartnerin, also diese 4-Stunden-Woche,
yeah,
war ich schon an dem Punkt, dass ich diese 5.000 Euro hatte.
Okay.
Und brauchte da eigentlich gar nicht mehr wirklich was für zu machen.
Okay.
Aber ich wollte immer mehr, immer mehr, immer höher, schneller, weiter. Und davon habe ich mich dann 2017 radikal verabschiedet. Ich bin damals bei Sucket raus.
Yeah.
Ja. Ich bin beim Gründerprogramm ganz stark in den Hintergrund gegangen und habe auch meine Immobilien, die ich mir zu dem Zeitpunkt gekauft habe, größtenteils von der Organisation abgegeben.
Alles klar. Okay.
Und habe mich gesagt, ich widme mich erstmal mir selbst. So,
okay,
und frag mich erstmal, was will ich denn gerade überhaupt vom Leben?
Okay.
Was ist mit mir los?
Okay.
Weil das ist total auf der Strecke geblieben die ganzen Jahre.
Hast du es jetzt?
Jetzt habe ich es total.
Okay.
Total.
Okay. Deine Montagsbeschreibung war ja gestern Abend beim Abendessen so witzig. Erzähl mal nochmal. Also du hast ja gesagt, du könntest montags von dir aus, könntest du aufstehen, könntest mit deinen kleinen Jungen frühstücken.
Genau, könnte mit meinem Sohn frühstücken gehen und,
ja,
danach ins Neptunbad und einfach dort mein Lieblings- oder mein aktuelles Buch, was ich gerade lese, lesen, ab und zu mal einen Aufguss machen.
Ja.
Und ich würde mich nicht schlecht dabei fühlen.
Ja, krass.
Aber weil ich das auch gelernt habe, genießen zu dürfen.
Ja.
Ich war ganz lange in einem Mindset, ich meine, vielleicht werden sich da auch viele wiedererkennen, so erst die Arbeit, dann das Vergnügen, musst hart arbeiten und so weiter, ne? Ohne Fleiß kein Preis. Also diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal Glaubenssätze,
ja,
die ich total mit drin hatte.
Aber du hast doch Fixkosten jetzt pro Monat. Wie ja, machst du das?
Ja, ich habe Fixkosten pro Monat, das ist richtig. Die halte ich aber relativ schlank.
Yes.
Denkt man natürlich, boah, wer fährt da einen Ferrari F12? Das ist doch total teuer. Nein, ist es nicht.
Yes.
Ich zahle für das Auto Versicherung 230 Euro im Monat.
Yeah.
Ja, das Auto hat eine sehr, sehr gute Wertsteigerung aktuell. Ja, und dadurch, dass das Auto gekauft ist, habe ich jetzt da auch nicht großartige Leasing- oder Finanzierungskosten.
Okay.
So, ja, jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, von dem Rost ist es leicht, das so runter zu sagen.
Yeah.
Aber ich habe, wir haben ein kleines Haus, wir haben keine großartigen Mietskosten und so weiter und so fort. Aber unabhängig davon habe ich all mein Geld immer sehr, sehr konservativ in Immobilien gesteckt.
Okay.
Sehr, sehr konservativ.
Okay.
Das einzige Risikoreiche, was ich früh gemacht habe, war Bitcoin.
Okay.
Und bin da deutlich konservativer unterwegs, als die meisten glauben.
Okay.
Das ist, ich mache schon alles sehr überlegt. Ich habe ja jetzt auch viel Zeit zu überlegen.
Ja, stimmt.
Ja.
Wie kam es dazu, dass du ein Buch geschrieben hast? Was ja Bestseller wurde, ne?
Bisschen Bestseller geworden, ja.
Das genau.
ist sehr, sehr gut gelaufen. Der Grund dafür war tatsächlich, dass ein guter Freund von mir, der Jiba Hajabi, bekannt als Qatar, hat irgendwann zu mir gesagt und sagte, boah Max, deine Geschichte, sagte, die ist so krass, immer wenn wir uns unterhalten, denke ich so, boah, gibt es mal weiter, gibt es mal Leute weiter. Und ich war aber in diesem Gefühl, dass ich gedacht habe, ach das, also das, ich bin da nicht bekannt, wie du eingangs gesagt hast, mir folgt kaum jemand und ich bin da jetzt, also warum sollten das jetzt Leute kaufen?
Ja, ja.
Und habe dann aber diesen Schritt, bin den Schritt gegangen und habe das gemacht. Und dann ist es tatsächlich dann auch echt super durch die Decke gegangen.
Das rechne ich viel höher an, als wenn jetzt irgendein Bekannter, wie Rapper, Sportler, Musiker oder irgendwelche Moderatoren, ihr Buch schreiben, die Millionen Follower haben und dann sagen, ey, mein Buch war sofort ausverkauft. Ja, klar.
Ja. Yeah.
Sicher war dein Buch ausverkauft. Oder was heißt sicher? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dein Buch ausverkauft ist.
Ja.
Okay. Aber du, ne, als eine unbekannte Person, jetzt mal nicht negativ gemeint, als eine unbekannte Person zu sagen, hey, guck mal, was ich alles in meinem Leben erlebt habe, und zwar das, das und das und das, das möchte ich jetzt mit euch teilen und dann wird's ein Bestseller. Das ist geil.
Das ist auch cool. Es war auch total schön. Mir ging es aber da auch wieder darum, also so die Message von dem Ganzen, das spiegelt halt auch viel aus meinem Leben wieder, ist dieses einfach zu machen.
Ja.
Nicht drüber nachzudenken. Wie viele Leute haben mir gesagt, ey, bist du verrückt, da musst du total viel von dem Preis geben. Ich sage, ey, Leute, ihr postet jeden Tag auf Instagram irgendwelche Stories, was ihr gerade esst.
Ja.
Und so weiter, was erzählt ihr mir vom Preis geben?
Ja.
Ja. Und des Weiteren, ja, was ist denn, wenn das keiner kauft? Dann sage ich, dann habe ich es zumindest probiert.
Okay.
Und das ist so für mich die Message auch, die mein Vater mir sehr früh mit auf den Weg gegeben hat. Der hat immer gesagt, hey, red nicht drüber, mach es einfach.
Verstehe.
Mach es einfach. Schreib das Buch. Und das ist auch so meine Message, wenn ich...
Okay, aber was ist, wenn es in die Hose gegangen wäre?
Dann weiß ich, dass es nicht geklappt hätte.
Hättest du so 10.000 Bücher im Keller liegen?
Ja. Quasi. Ja, ist auch cool. Ja, ist halt was auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall eine Geschichte zu erzählen. Dann sage ich auch, wenn einer sagt, ja, war ja klar, dass das nicht klappt. Es gibt ja auch, Hamid, ganz ehrlich, ich habe in diese ganzen Erfolgsumgebungen gibt es eigentlich immer nur zwei Reaktionen. Entweder war ja total klar, dass es nicht klappt.
Klar.
Also wenn es nicht klappt, war ja total klar, dass das nicht klappt bei Hamid, dass er einen Autokanal macht.
Absolut.
Oder war ja total klar, dass es klappt.
Stimmt.
Dazwischen gibt's ja nichts. Es gibt immer nur die Leute, die entweder sagen, war ja total klar.
Es gibt auch den einen oder anderen, die sagen, er hat's wenigstens versucht. Weil ich finde immer, es kommt aber drauf an, wie die Leute groß geworden sind.
Genau.
Wenn die Leute vom Beruf her Kind sind, wo ich ja zahlreiche von kenne, die sind vom Beruf Sohn oder Tochter, vom Beruf Sohn oder Tochter, die ja überhaupt keine Ahnung vom Leben haben, wie man sowas überhaupt aufbaut, die besten Studiengänge machen. Jetzt wie du hättest auch in Shanghai, ich glaube, wenn du die finanzielle Rückendeckung hättest, um 5000 Euro oder Dollar pro Semester zu zahlen, dann gehst du ganz anders in so eine Prüfung rein, anstatt vorher zu wissen, ey, weißt du was, ich mach's jetzt mit, ich kann es mir aber eh nicht leisten.
Ja.
Verstehst du?
Ja,
da bist du schon bei, da ist 80% eigentlich auf Cut.
Ja.
Okay? Und ich finde, jeder Selfmade oder jeder, der selber geackert hat, und ich sage extra geackert hat, um erfolgreich zu sein, wird nicht sagen, es war doch klar, dass es nicht geklappt hat oder klar, dass es klappt. Jeder wird sagen, also ich persönlich betrachte alles, was geklappt hat oder was nicht. Wenn es klappt, respektiere ich das total. Mhm. Wenn es nicht klappt, sage ich, er hat es versucht.
Ja. Ja.
Und überall, wo gearbeitet wird, fallen Späne. Mal gute, mal schlechte. Ja. Das ist einfach so. Aber er hat es gemacht.
Ja.
Er hat sich nicht nur zu Hause hingesetzt und hat gesagt, ich schau mal, was passiert. Und wenn alles schief läuft, rufe ich Daddy an.
Genau.
Verstehst du, was ich meine?
Ja.
So, und das ist das, was ich dir ganz hoch anrechne. Das ist das, was mich auch so inspiriert hat, wo ich gesagt habe, ich muss ihn in meinen Podcast reinkriegen. Das ist ganz wichtig, um die Jugendlichen, um die Leute auch zu zeigen, ey, man darf nicht nur immer das Endergebnis sehen. Man muss auch von 0 auf 100 das Ganze sehen.
Ja.
Verstehst du?
Ja.
Es gibt Autos, die brauchen 2,9 Sekunden. Es gibt Autos, die brauchen 12 Sekunden.
Ja.
Jetzt um Autos mal das Ganze so. Bei Menschen ist es genauso. Es gibt Menschen, denen wird es hingelegt. Da musst du aber auch schlau sein, um das Hingelegte gut zu verwalten.
Mhm.
Es gibt zahlreiche, ich würde mal sagen, über 50%, die Riesenunternehmen hingelegt bekommen haben und danach nach 10, 15 Jahren das ruiniert haben, weil die es nicht konnten. Verstehst du?
Mhm.
Deswegen finde ich das mega cool. Gibst du jetzt gerade so mentale Schulungen oder mentale Aufbauseminare oder sonstiges? Weil deine Gelassenheit ist schon echt pervers, ist schon ekelhaft, Alter.
Ja, das mache ich.
Ja.
Jetzt kommt aber das ganz große Aber.
Ja.
In dieser ganzen Szene, nenne ich es jetzt mal, wo ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, waren sehr viele, für mich sehr viele schwarze Schafe unterwegs. Also wenn du zu mir kommst und sagst, hey Max, ich möchte ein Coaching haben, da mache ich das. Wenn ich dich mag.
Ja.
Und wenn ich merke, dass du wirklich das möchtest. Und da geht es mir auch nicht um das Geld. Es muss ein Energieausgleich da sein. Aber ich mache das nicht auf einer kommerziellen Ebene im Sinne von, dass ich mit den Träumen von Menschen spiele.
Das
tun sehr viele,
die
einfach sagen, pass auf, die haben alle die Träume von diesem großen Reichtum. Und das nutze ich jetzt aus. Das machen eine Menge Menschen draußen. Ich distanziere mich davon total und sage, hey, pass auf, wir sprechen erstmal und gucken, wo liegt sozusagen die psychische Grundlage für das Ganze, weil meistens ist es tatsächlich nur Mindset, es ist halt Mind over Matter, aus meiner Sicht.
Ja.
Vieles davon ist aus der Kindheit gekommen, vieles davon würde ja zu tief gehen, da richtig reinzugehen, aber ja, ich mache das, aber recht selten. Ich interessiere mich sehr für naturheilkundliche Verfahren, das ist, ich sage jetzt mal, damit bin ich groß geworden, meine Mutter ist Heilpraktikerin, das interessiert mich auch stark, da mache ich auch Seminare zu, also schamanische Richtungen und naturheilkundliche Verfahren, weil ich merke einfach, dass immer mehr Menschen dort für offen sind und sagen, hey, okay, was kann denn vielleicht die Natur uns geben, was die Schulmedizin, ohne sie schlecht machen zu wollen, aber vielleicht nicht geben kann.
In der
Und ich glaube, das ist immer am Ende des Tages so ein Gesamtthema. Ja? Also für mich ist immer so Body, Mind and Soul. Das muss alles irgendwo in so einem Einklang sein, um auch erfolgreich sein zu können.
Okay.
Du kannst nicht nur sagen, hey, ich stelle jetzt meine Ernährung um, aber bin den ganzen Tag nur auf TikTok und tralala und baller mich zu und bin gar nicht geistig ausgeglichen.
Okay.
Oder ich habe psychisch noch irgendwelche starken Probleme aus der Kindheit, die ich mir mitschleppe, die habe ich noch nie angegangen. Das ist genauso wichtig, sowas, ich sag jetzt mal, in den Einklang bzw. ins Gleichgewicht zu bringen.
Okay.
Und ja, nochmal die Eingangsfrage, ich mache solche Themen und solche Dinge, aber bewusst auch ohne Website, sondern einfach nur auf individuelle Anfrage und dann zu gucken, was kann ich wirklich für einen Beitrag leisten. Weil am Ende des Tages haben jetzt meine Erfahrung in den letzten 5 Jahren, seitdem ich sowas auch mache, helfen kann ich sowieso nicht.
Verstehen.
Ich kann eine Tür zeigen, kann sagen, hey, schau dir diese mal an.
Ja.
aber durchlaufen musst du selber.
Okay.
Ja, also okay. Das heißt, am Ende des Tages ist jeder nach wie vor seines Glückes Schmied. Ja, und jeder hat die Möglichkeit, sein Leben selber anzupacken. Und das ist eigentlich für mich immer so diese hauptwichtigste Message überhaupt, zu sagen, hey, komm ins Vertrauen und vor allen Dingen pack dein Leben an. Okay. Es bringt nichts, wenn du irgendwo sitzt und sagst, lieber Gott, ich würde so gerne im Lotto gewinnen, ja, aber wenn du kein Los kaufst, sorry.
Ja, stimmt.
Weißt du, was ich meine?
Stimmt, ja.
Von der Sinnhaftigkeit, stimmt. Ja.
Ich finde, du hast immer coole Sprüche drauf, auch geile Witze. Die hast du ja gestern Abend so erzählt, die wollen wir jetzt aber nicht erzählen. Die wollen wir nicht erzählen. Jetzt habe ich eine letzte Frage.
Ja.
Bitte halte dich kurz. Max, Alter, eine Antwort. Ich weiß es ja zu schätzen, du kannst ja, man hört dir auch verdammt gerne zu, muss ich sagen.
Danke.
Aber du bist zu faul, um dein Buch als Hörbuch aufzunehmen.
Ja, ich weiß.
Warum? Weil das 3 Tage dauert.
Ja.
3 Tage würde das dauern. Dann würde der Max sein Buch als Hörbuch rausbringen. Es gibt den einen oder anderen, die hören sich die Hörbücher immer sehr gerne bei langen Autofahrten an oder sonstiges. Oder Hörbücher sind ja richtig stark geworden. Aber Max hat darauf keinen Bock, weil das 3 Tage dauert. Das ist ihm zu viel Arbeit. Oder?
Ja, ich warte jetzt darauf, dass du jetzt irgendwas machst mit irgendeiner Challenge oder irgendwas, dass ich
nein.
das Hörbuch aufnehmen muss.
Nein, ich will niemanden zu irgendwas zwingen.
Ja.
Das mache ich nicht. Ne? Ich habe aber was vorbereitet.
Ja.
Ich habe hier ein iPad.
Ja.
Mach mal einmal bitte, ich entsperre den nur für dich, weil ich darf es ja nicht mehr. Und jetzt hier. Bitte laut vorlesen, da sind ein paar Fragen aus China. Was ist ja in China?
Ja.
Bitte laut vorlesen und dann, erst wenn ich sage, einmal raufdrücken, dass es weitergeht.
Okay. Was ist Dim Sum? Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass weder Dim noch Sum chinesische Wörter sind.
Echt?
Sind sie nicht? Nein.
Warum?
Es ist halt einfach so, es sind beides keine chinesischen Wörter.
Okay. Was ist aber Dim Sum?
Ich hätte jetzt gesagt, es ist eine Suppe.
Suppe?
Ja.
Geh mal weiter.
Ja, sowas, ja.
Ja, Diggi, das ist keine Suppe, Alter.
Ja,
das ist Essen. Lies mal das durch.
Teigtasche, die man zum Brunch isst.
Ja, was hat das mit Suppe zu tun, Mann?
Ja, okay.
Das ist, außerdem ist das kein chinesisches Wort. Das ist ein Gericht.
Das ist
in China als Brunch. Teigtaschen.
Okay.
Suppe hätte ja richtig sein können.
Sein.
Du hast jetzt mega geraten, Alter. Ich hab's gecheckt,
Alter. Du musst ja bluffen. Kennst du Poker? Suppe.
Ja, Suppe einfach. Suppe. Weiter. Was sind
Hutongs?
Der weiß es nicht. Mach weiter.
Das ist die roten traditionelle Gassen in Nordchina.
Enge traditionelle Gassen. Du schreibst ein Buch und liest einen halben Satz nur.
Ja.
Enge traditionelle Gassen in Nordchina. Wir blenden euch das natürlich alles ein.
Ja.
Zweite Frage falsch beantwortet. Okay. Dritte Frage.
Warum fehlt in einigen chinesischen Gebäuden die Nummerierung der 4. Etage? Das bedeutet die 4
ja.
Und se, also mit einer aggressiven abfallenden Tonaussprache, bedeutet der Tod. Das ist der Grund, warum es die 4 nicht gibt.
Ach so.
Aber jetzt sind wir bei einer einfachen Frage angekommen.
Ja. Okay, lies mal vor, bitte.
Die 4 ist eine Unglückszahl, deswegen gibt es oft keine 4. Etage.
Du hast es natürlich detaillierter erklärt. Sehr geil.
Gibt es das für extra Punkte?
Nein. Okay. Es steht jetzt, also 2 falsch, einmal richtig. Weiter geht's.
Okay. Wo findet das 2. größte Oktoberfest der Welt statt? In Shanghai. Findet es statt. In meiner damaligen Heimatstadt. Ja. Oh nee, in Qingdao. In Qingdao,
der größte Oktoberfest.
Kopie der Welt. Es ist 1:1 nachgebaut.
1:1 nachgebaut? Das muss man sich ja vorstellen.
War nie da.
Okay, weiter.
Wie trinkt man in China gerne? Ja, das ist doch so eine Frage. Ganbei, würde ich sagen. Ja?
Wie trinkt man in China gerne?
Ja, auf Ex. Ganbei.
Ja?
Ganbei heißt leerer Becher. Also Ganbei ist...
Geh nochmal weiter.
Auf Ex. Ganbei, ja!
Bei Trinken bist du vorne dabei.
Bin ich vorne dabei.
Ja, genau.
Das Glas, genau. Ganbei ruft man beim Miteinander anstoßen und fordert somit alle dazu auf, das Glas sofort wieder zu trocknen, also leer zu trinken.
Alles klar, super.
Okay, das ist jetzt 2:2.
Nein, 3-2. 3-2. Weiter geht's.
Okay. Das war's.
Nee, weiter geht's?
Ja.
Das war's? Ja, 3-2, du hast verloren. Das war's.
Okay, tschu.
Also das bedeutet 10 Liegestützen, Leute.
Kapitän.
Hier im Auto.
Hier im Auto. Ghetto-Liegestütze.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
Gerne.
Echt mega interessant. Wir blenden dein Buch mal ein.
Gerne.
Damit die Leute mal sehen. Als Hörbuch gibt es ja nicht, weil das dauert ja 3 Tage. 4-Stunden-Woche, 3 Tage ist natürlich so. Obwohl 3 Tage könnten ja auch nur 4 Stunden sein, wenn du nur, weiß ich nicht, 1, bla 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 Stunde.
1,33.
Ja, irgendwie arbeiten würdest. Aber das kommt für dich jetzt erstmal nicht in Frage. Steht noch ein Buch an?
Es steht noch eins an. Ich schreibe tatsächlich auch schon in einem zweiten.
Okay. Ja. Und um was geht's da?
Der Titel wird sein, wie ich selbst mein bester Freund wurde.
Okay.
Und es ist ein Buch, wo es um Selbstliebe und um, ja, die Bindung zu
selbst geht. Aber es ist ja so, du bist ja ein Verkäufer durch und durch. Nein, bist du.
Du auch.
Deswegen ja. Aber wir stehen ja auch meistens auf einer Bühne.
Ja.
Als ich noch nicht in den Medien war, war ich auch, wo ich mein Autohaus hatte, davor sogar noch, als ich bei der Bank gearbeitet habe, war es so, dass wir jeden Tag auf der Bühne standen.
Ja.
Gefühlt.
Ja.
Manipulierst du auch gerne?
Mich selber vielleicht.
Weil ein Mensch kann es nicht so. Bei einem Menschen, es gibt keinen Menschen auf der Welt, wo alles perfekt ist. Bei dir auch nicht.
Bei mir ist es überhaupt nicht.
Wo ist deine Schwäche?
Meine größte Schwäche?
Du hast bisher nur von deiner Stärken erzählt. Wo ist deine Schwäche?
Boah, also die größte Schwäche, die ich wahrscheinlich habe, ist, dass ich einfach faul bin.
Okay.
Ich bin einfach faul.
Was, wie viel Uhr stehst du morgens auf?
Das kommt drauf an, also zwischen 6 und 10.
Wie du Bock hast.
Wie ich Bock habe, ja. Also faul, ja, wie soll ich sagen, was heißt faul? Ich bin sehr gelassen, genügsam. Ich bin halt so diese, für mich ist so dieses, probier's mal mit Gemütlichkeit. Ich lasse mich halt einfach nicht mehr stressen. Gar nicht mehr, egal was passiert.
Aber das, was ist deine Schwäche? Was ist, das ist auch kein, das ist einerseits eine Riesenstärke.
Ja, aber das
was,
ist jetzt zum
was,
Beispiel,
was packt dich? Was packt dich? Was tut dir weh? Womit kann man dich packen? Jetzt kannst du jetzt erzählen, ist doch egal.
Ja.
Was ist los?
Was?
Wirst du nervös, wenn mega Turbulenzen oben im Flieger sind? Oder sagst du auch, ey, komm, wenn es abstürzt, dann soll es ja so sein, dann stürze ich jetzt ab, ist doch egal. Ist ja nur 11 Kilometer, ich bin ja schnell oben.
Ich bin ja schnell oben, ja.
Erzähl! Was ist deine Schwäche? Spürst du die Massagesitze?
Nee, mach mal an.
Die sind noch aus, erst wenn du es mir erzählt hast.
Ich weiß, was ich erzählt habe. Der hat überhaupt keine.
Der hat keine, natürlich, der hat eher 9. Egal. Muss ich ihn beweisen, bitte.
Ja,
komm, bitte.
Okay. Ja, gut.
Komm nicht.
Ja, okay, ist ja gut, du hast gewonnen. Ich glaube.
So lange musst du nachdenken um deine Schwächen.
Ich habe eine Menge Schwächen.
Ja, dann erzähl mal eine Schwäche, wo du sagst, ey, das hat mir. Ich weiß, du hast viel in deinem Leben erlebt. Du hast viele Sachen erlebt, weil ich, Gott sei Dank, Gott bewahre mich, kann ich darüber nicht sprechen, wie man sich fühlt, wenn ein Elternteil stirbt. Weil beide meine Eltern leben und beide meine Eltern gesund sind. Gott sei Dank, ohne dir jetzt nahe zu treten wollen.
Ja.
Aber ich weiß, dass das ein mega Erlebnis, also Heft, ich weiß gar nicht, was danach noch kommen kann, ehrlich gesagt. Aber irgendwas muss doch deine Schwäche sein. Regt dich deine Frau nie auf?
Also so gut wie nicht.
Das kann doch nicht sein.
Nein, wirklich so gut wie nicht, weil ich liebe sie ja so, wie sie ist. Was soll ich mich dann darüber aufregen? Es ändert ja nichts an der Tatsache, dass es so ist, wie es ist. Und für mich ist der Akzeptanz immer...
Hat dich schon mal ein Mensch richtig enttäuscht? Wo du sagst, ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben.
Ja, das war eine Kurzschlussreaktion tatsächlich. Aber auch dort sage ich, das ist ja enttäuscht. Das heißt, die Täuschung ist ja vorbei. Das heißt, ich wurde getäuscht und kann eigentlich froh sein, dass diese Täuschung vorbei ist. Also es ist ja was Positives.
Okay, jetzt ist die Kamera ausgefallen. Jetzt haben wir nur noch die Kamera.
Sollen wir nicht umdrehen? Nein, also ich habe zum Beispiel...
Wir fahren jetzt schon zurück.
Okay.
Erzähl jetzt.
Ja.
Ich will jetzt deine Schwäche. Ich will jetzt eine Schwäche von dir haben, wo du sagst, Alter, das kann doch nicht sein.
Okay.
Erzähl!
Ich bin notorischer langsamer Autofahrer. Nein, Spaß. Bin ich aber tatsächlich. Nein, Ami, ganz ehrlich, so, ich würde sagen, meine größte Schwäche ist das Thema Ungeduld mit Menschen, die sehr eine sehr, sehr konträre Meinung zu meiner haben. Das kann gut sein, dass das bei mir ab und zu, da arbeite ich dran, aber das ist ein Thema, was mich immer wieder triggert, wo ich einfach sage, hey, das musst du doch irgendwie sehen oder das kann doch nicht so sein. Das ist definitiv ein Punkt. Ja, das ist, ja, und manchmal halt auch das Thema, so doch auch Ungeduld allgemein, dass ich halt irgendwo sage, so hey, das könnte doch irgendwie jetzt mal schneller laufen oder das könnte mal funktionieren. Ich meine jetzt nicht damit in Kleinigkeiten, sondern eher in größeren Bereichen. So zum Beispiel, weiß ich, das Ende der Maskenpflicht, das muss doch jetzt mal kommen. Ja, kann doch nicht sein, dass es nicht kommt. Okay. So, weil, weißt du, solche Sachen, die triggern mich dann halt schon stark.
Okay.
Und lass mich nochmal was richtig Gutes überlegen, was echt so...
Das ist alles nicht richtig, was du erzählst. Das ist nicht richtig, das ist nicht wahrhaftig.
Ja.
Du erzählst mir deine richtige Scheuche nicht. Ist auch, kann ich auch verstehen. Kannst du auch zu mir sagen, ja, würde ich dir nicht verraten. Aber die Maskenpflicht, Alter, bitte.
Ich bin schon genervt. Aus dem Auto raus, Maskenpflicht zurück, angebrüllt, was soll das? Wie laufen sie hier rum? Weißt du, dann da geht's, da nicht, da hier. Ja, Kleinigkeit. Ja, meine größte Schwäche ist, dass ich gerne Menschen, die, also Menschen meine Überzeugung, also Dinge, die ich für richtig halte, möchte, dass sie die auch haben.
Okay.
Das ist meine größte Schwäche. Also das heißt, wenn ich sage, das oder das sehe ich so, dann kann ich sehr, vielleicht auch das Wort manipulativ sein, dass ich sage, hey Hamid, pass auf, ich sag dir jetzt genau die Argumente, warum das sinnvollste Auto ist überhaupt.
Soll ich mal was sagen?
Ja.
Ich glaube, du kannst richtig gut manipulieren. Kannst du.
Ja,
da bin ich 100. Also wenn man bei dir, nicht negativ gemeint, wenn man bei dir nicht 100% auf Zack ist.
Hast du verloren.
Digga, du
hast voll verloren.
Du hast Nachtisch, Vortisch, keine Ahnung, ist alles vorbei.
Das ist vorbei, ja.
Genau. Und das ist das, aber du meinst es nicht böse. Du bist nicht böse, verstehst du? Es gibt ja welche, die manipulieren auf eine böse Art und Weise. Aber das bist, warte mal,
ist egal.
Das bist du nicht. Aber ich glaube schon, dass du eine, mein Gott, du hast einen Pokerladen aufgebaut. Du gehst pokern.
Ja, klar.
Und zwar auf ganz hohem Niveau.
Ja.
So. Da braucht mir keiner zu erzählen, verstehst du? Du bist jetzt kein.
Ein weiter.
Okay, Entschuldigung, Google Maps, siehst du? Du bist jetzt keiner gewesen, der nur aus Liebhaberei in einen Streichelzoo gearbeitet und nur auf die Ziegen aufgepasst hat. Das bist du nicht.
Nein, das bist
du nicht. Ja. Also das möchte ich mal klarstellen.
Ja.
Aber genau das ist es ja. Menschen
mit Ecken
und Kanten, die gefallen mir. Das ist gut. Und ich finde deine Einstellung, wie du das Leben siehst und
die Links.
Ja, wie du das Leben siehst und so weiter, finde ich auch gut. Und ich wollte jetzt nur meinen Gästen, wollte ich den verrückten Max, den Easy Max und auch den nachdenklichen Max mal zeigen. Und ich hoffe, dass es mir gelungen ist. Ich finde es mega interessant. Ich bin auch echt froh, dass du mitmachst. Und ich bin gespannt auf das neue Buch.
Yes.
Bin echt gespannt. Du hast mir ja schon ein Buch mitgegeben, aber ich warte ja noch auf dein Hörbuch. Vielleicht motiviere ich dich dazu.
Ja.
Vielleicht. So, und jetzt geht's zurück. Yes. Was steht heute noch an?
Ich habe
keine Ahnung.
Ich habe heute nur für mich in meinem Kopf gehabt, Hamid kommt heute. So. Und ich bin bereit für alles. Also, was machst du denn jetzt noch?
Also wir könnten jetzt schnell nochmal zusammen Mittagessen gehen.
Ich würde dich einladen zum Mittagessen.
Echt?
Ja, ganz unmanipulativ.
Ja, geil.
Ja, ich lade dich ein.
Dann gehen wir jetzt zum Mittagessen.
Schön.
Danach habe ich nächsten Gast.
Ja.
Und dann habe ich noch einen Termin.
Okay.
Dann muss ich zum Flughafen. Dann muss ich nach Hamburg.
Okay.
Und habe morgen in der schönsten Stadt Deutschlands diverse Termine.
In Hamburg?
Natürlich.
Ja, ja, ja.
Natürlich.
Okay.
Hallo.
Ja, ja. Dann?
Deswegen. Ja, gut. Dann, vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
Gerne.
Vielen, vielen Dank, Max. Ich glaube, man wird von dir noch viel hören. Zack, machen wir's.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis nächste Woche bei Podcast bei Hamid Tailor-Made.